Beginnen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen hier in Meckenheim, aber auch an den Telefonen und an den PCs, soweit wie man dabei ist. Ich erwähnte schon im Vorher, Abendmahlsgottesdienst können wir nicht halten, aber wir werden uns überlegen, wie man das in geeigneter Form in absehbarer Zeit wieder durchführen kann. An sich ist am Anfang meist die Losung zu lesen. Ich möchte nicht die Losung jetzt lesen, sondern noch einmal den Jahresspruch des zurückliegenden Jahres. Und zwar aus Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Das ist ein Mensch, dem klar geworden ist, dass Gott den Glaubenden nicht enttäuschen wird. Es ist ein Mann, der zu Jesus gekommen ist mit einer großen Not. Sein Sohn war fallsüchtig, eine ganz schreckliche Krankheit, die die Familie immer wieder in Probleme gebracht hat. Er hatte so die Hoffnung und die Ahnung, dass bei Jesus Hilfe ist. Er hatte erst mit den Aposteln verhandelt. Sie beteten und wer weiß, was sie noch alles gemacht haben. Es hat alles nichts geholfen. Und dann kommt er zu Jesus selbst. Und dann erkennt Jesus die Not dieses Mannes und er sieht Jesus und hat überhaupt keine große Hoffnung mehr, dass ihm geholfen werden könnte. Und dann sagt Jesus zu ihm, er soll glauben. Und dann ist ihm klar, wenn er an Jesus glaubt, dann kann Jesus das tun. Aber es fällt ihm zu schwer. Nachdem es bei den Aposteln nicht geklappt hat, nachdem er hier und da enttäuscht worden ist, nachdem die Not so lange Zeit nun schon ging und er hört Jesu Wort und er hat den Weg ja gezeigt gekriegt, Glaube. Und dann sagt er, ich glaube. Und dann schaut er auf seinen Glauben und sieht, dass der Glaube viel zu schwach ist. Und dann bittet er ihn, hilf meinem Unglauben. Ich denke, das ist ein Wort, das nicht nur für diesen Menschen damals aus der Seele gesprochen hat, sondern es ist ein Wort, das auch wir hin und wieder einmal so vor Gott bringen müssen. Wenn wir merken, hier oder da könnte Gott helfen, könnte er durchbringen und wir können es aber nicht richtig glauben. Aber wir können dann zu ihm sagen, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Ich möchte es doch. Hilf mir. Das Wort hat uns durch dieses Jahr hindurch ein Stück begleiten können und wir sollten es nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube, aber der Unglaube schleicht sich immer irgendwie mit ein. Lassen Sie uns gemeinsam beten und ich denke, wer die Kraft hat und die Möglichkeit, darf aufstehen zum Gebet. Herr, hinter uns liegt ein Jahr, es geht zu Ende und wir sind noch einmal zusammengekommen, um auf dein Wort zu hören. Wir danken dir, dass du unsichtbar in unserer Mitte bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Wir vertrauen, dass du alles hörst, was wir dir bringen und sagen, auch wenn wir manchmal gar nicht mehr richtig erwarten, dass du eingreifst. Aber du kannst uns helfen, dass aus diesem schwachen Glauben, der manchmal wirklich nur so klein wie ein Senfkorn ist, ein Baum wird. Ein Baum, den du dann mit viel Segen beschenken kannst. Hab Dank, dass du in unserer Mitte bist. Hab Dank, dass du bei den Geschwistern bist, die an den Telefonen sind und die am Internet, die über das Internet uns hören. Segne da auch einen jeden und lass einen jeden merken, dass du um ihn bist und dass du auch in seinem Herzen sein möchtest. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Die Abkündigungen für die nächsten Tage. Am Sonntag haben wir 10.30 Uhr unseren Gottesdienst. Vorher von 10 an ist Gebetsgemeinschaft für die, die es einrichten können im Nebenraum. Am kommenden Mittwoch werden wir wahrscheinlich den Wochengottesdienst schon haben. Das werde ich aber am Sonntag nochmal separat ansagen. Der Tini-Kreis ist über zum zusammen, ja, ja, aber online zusammen am kommenden Mittwoch. Am Ausgang liegen Rundbriefe von Oliver Ohler, oder nein, da auf dem Tisch. Man kann sich das mal mitnehmen und sich ansehen. Er war ja im November war es oder Oktober unter uns und hat das Projekt dort vorgestellt. Und es ist sicherlich gut, wenn man das dann liest, wie es denen jetzt geht. Die haben ja auch ihre Probleme da, wie wir alle, auch durch die Einschränkungen von Corona. Wir hören jetzt auf das Lied 460, 1 bis 3. Und die zu Hause sind, die können dieses Lied dort natürlich laut mitsingen. 460, 1 bis 3 aus dem Gemeinschaftsliederbuch. Singst du es, oder? Ja, gut, dann. Wir haben immer einen Sänger, mal einen älteren, mal einen jüngeren. Und freuen uns, dass du das jetzt übernimmst. Ich möchte jetzt den 61. Psalm als Schriftlesung weitergeben. Psalm 61, ein Psalm Davids, vorzusingen auf Saitenspiel. Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Hienieden auf Erden rufe ich zu dir, wenn mein Herz in Angst ist. Du wollst mich führen auf einen hohen Felsen. Denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Lass mich wohnen in deiner Hütte ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Denn du, Gott, hörst meine Gelübde. Du belohnst die wohl, die deinen Namen fürchten. Du wollest dem König langes Leben geben, dass seine Jahre wären immer für und für, dass er immer bleibe vor Gott. Er zeige ihm Güte und Treue, die ihn behüten. So will ich deinen Namen Lob singen ewiglich, dass ich meine Gelübde bezahle täglich. Amen. Bis auf Weiteres haben wir keinen Kindergottesdienst. Wenn die Schule wieder anfängt, was man ja auch nicht so ganz genau weiß, da wird auch erst was entschieden, werden wir im Gottesdienst eingebaut, wieder so einen Kinderteil haben. Aber das hat jetzt noch Zeit, bis klar ist, wie sich das mit der Schule auch weiterentwickelt. Jetzt hören wir noch auf das Lied »Du bist unsere Zuversicht« und dann wird Lothar uns das Wort sagen.
Ja, freue mich, dass ihr da seid zum letzten Gottesdienst in diesem Jahr und auch die letzte Möglichkeit, wo wir nochmal Gemeinschaft haben. Schön, dass doch auch viele sich auf den Weg gemacht haben. Freue mich. Ich habe mir überlegt, was soll man an diesem Abend so sagen? Und das Thema für dass ich mich entschieden habe. Der Text ist die Frage, wozu sind wir berufen? Was ist eigentlich Stellung, Auftrag der Gemeinde und des Christen in dieser Welt. Warum sind wir da? Wozu möchte Gott uns gebrauchen? Mein Leitvers, der mir immer hilft, so ein bisschen eine Spur zu haben, Epheser 5, Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Also wandelt als das, was ihr seid. Ich habe so gedacht, viele Menschen tragen diese Frage unbeantwortet auf ihrer Seele, als eine schwere Last. Wozu bin ich überhaupt da? Man sagt, dass tatsächlich in der Menschheit eine Frage wirklich generell vorhanden ist. Das ist die Frage nach dem Sinn. Wozu das Ganze? Wozu ich? Wozu bin ich da? Wozu dieses Leben? Alte und krank gewordene Menschen fragen oft sehr hart, wozu bin ich überhaupt noch zu gebrauchen? Gerade Menschen, die ihr Leben lang fleißig waren und mit den Händen was hinbekommen haben und Kraft und Energie hatten und auf einmal am Lebensende wird das Stück um Stück weniger, wird einem geraubt, da kommt diese Frage schon auf, wozu bin ich überhaupt noch zu gebrauchen? Wozu bin ich noch nütze? Aber auch junge Menschen fragen häufig schon nach dem Sinn des Lebens, wozu leben wir überhaupt? Im vergangenen Jahr hat zeitweise eine fast unmenschliche Vereinsamung um sich gegriffen. In Altenheimen waren Besuche teilweise schwierig bis unmöglich. Tatsächlich sind alte Menschen gestorben, ohne noch einmal Kontakt zu ihren Kindern oder Enkeln zu haben. Ohne einen direkten Kontakt. Schon hart. Ich habe eine Mail im Kopf, das ist eine Spanierin gewesen, die an meine Schwester geschrieben hat. Und sie hat gesagt, es ist so herzzerreißend, ich habe meine Eltern nicht mehr gesehen. Also es war, glaube ich, Vater oder Mutter, ein Elternteil. Konnten keinen Abschied mehr nehmen. Ist hier die Frage, wozu das Ganze überhaupt nicht auch verständlich? Suizidandrohungen steigen tatsächlich an und Menschen, welche den Gedanken in sich tragen, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, werden immer häufiger in Krankenhäuser eingewiesen. Letzte Woche hat es der Samuel auch berichtet, war interessant für mich. Da hört man eigentlich öffentlich sehr wenig darüber, über diese Tatsache. Ein eher stiller und doch eigentlich ein lauter Schrei der Auswegs- und Hoffnungslosigkeit. Ein Schrei nach Hilfe in der Not. Am heutigen Altjahresabend und im Blick auf das neue Jahr hin wollen wir dieser Frage nachgehen. Wozu sind wir als Menschen, die an Jesus Christus glauben, als Gemeinde überhaupt berufen? Wozu sind wir da? Wozu möchte uns Gott gebrauchen? Ich möchte mit euch das an drei Fragen oder an drei Punkten durchgehen. Das eine ist lebendige Steine. Das zweite, der Stein, auf dem die Steine ruhen. Und das dritte, Steine, die sprechen und handeln. Lese aus 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. Petrus schreibt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kindlein, begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Dass sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Mein erster Punkt, berufen als lebendige Steine. Wenn wir das lesen, dann ist das ein Imperativ, ein Befehl praktisch, den Petrus hier sagt. Legt nun ab. Und dieses Nun bezieht sich auf das, was natürlich vor diesem Text steht. Und vor diesem Text, da macht uns Petrus deutlich, dass wir letztlich von Christi erlöst sind durch sein Blut und sein Sterben und sein Leiden und Auferstehen. Das heißt, das ist nicht unsere Sache. Aber wo wir ihm gehören, da heißt es dann, legt nun ab, ablegen. Das ist das Erste, was in diesem Text kommt, auf uns zukommt. Ablegen. Ihr habt die Jacken schon mal abgelegt. Das war nicht so schwierig. Ne? Wenn es dann nachher das Fenster aufgeht und es wird kühl, kann man sie wieder anlegen. Gell? Also sowas geht einfach, ein Jackett oder eine Jacke ablegen. Aber hier geht's um das Ablegen von Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, üblem Nachreden. Mir kam dabei sofort ein Gespräch mit dem Onkel meiner Frau in den Sinn. Als junger Mann bewarb er sich damals kurz nach dem Zweiten Weltkrieg um eine Lehrstelle bei einer Firma. War eine interessante Sache. Die Firma gab ihm einen Lehrvertrag, in dem stand, in dem ersten Jahr, in dem er in der Firma ist, muss er Steine klopfen, Steine säubern, Steine reine machen. Das heißt, mit dem Hammer und mit der Bürste wurden die Backsteine, die aus dem Schutt geholt wurden, wurden wieder sauber gemacht, vom alten Mörtel befreit, klar gemacht, dass man es wieder verbauen konnte. Also das erste war ablegen, reinmachen, wegmachen das alte Zeug, aus dem Schutt holen. Die ganzen Steine waren durch die Fliegerangriffe durcheinander geraten und mussten jetzt wieder als neues Baumaterial dienen und erstmal in diesen Zustand gebracht werden. Zunächst mussten die Steine also gereinigt werden, vorher waren sie nicht zu gebrauchen. Nun, genau das darf an uns geschehen. Petrus spricht im ersten Kapitel über die Grundlage dafür. Die Werkzeuge, die Gott gebraucht zur Reinigung. Im Zentrum steht Befreiung und Erlösung. Wo Gottes Wort uns anspricht, werden wir herausgelesen aus dem Schuttberg dieser Welt. Da werden wir von Gott herausgelesen aus dem Schuttberg dieser Welt. Und dann kann dieses Wort, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, das tatsächlich trennen kann, Seele und Geist. Dieses Wort darf uns reinigen mit dem kostbaren Blut Jesu Christi und mit dem Wort Gottes werden wir gereinigt. Das ist das Erste, was an uns geschehen darf, was nicht wir tun, sondern was Gott an uns handelt. Also wir reinigen uns nicht selbst, sondern wir werden gereinigt. Durch das, was Gott an uns tut. Das ist die Voraussetzung des Ablegens. Versteht ihr? Also ich lege nicht ab und damit werde ich ein Besserer, sondern weil ich gereinigt werde, darf ich ablegen. Wir werden also nicht rein durch unser Ablegen, sondern weil wir durch Jesu Blut gereinigt sind, können und dürfen wir ablegen. Alle Bosheit, allen Trug, Heuchelei, Neid, alle üble Nachrede. Als ich über diese Dinge nachgedacht habe, so für mich persönlich, bei mir, ich rede jetzt nicht über euch, ich rede jetzt über mich, da habe ich so gedacht, ja, das kann ich so leicht sagen hier vorne. Wir legen es ab, gell? Wir legen es ab. Und wie leicht Sagen wir das? Und wie lebt sich das doch in der Schule unseres Lebens oftmals schwer? Wie sind wir verhangen in diesen Dingen? Wie leicht beginnen wir, ein lockeres Wort, vielleicht kommt zu unserer Beliebten eine Rede über einen Kollegen oder eine Kollegin im Geschäft, ein Wort, das wir besser nicht gesagt hätten. Oder über jemanden der Gemeinde oder Familie oder einen Freund. Wie leicht verfehlen wir das rechte Wort, verpassen zu schweigen, wo wir besser schweigen würden, und fallen ein in ein Reden über andere. Gerade diese Heuchelei, dieser Trug der Nachrede, dieser Neid und dieses üble Nachreden, das geht so schnell über unsere Zunge. Dieser Imperativ legt nun ab, glaube ich, muss immer wieder in unseren Lebensalltag hineingerufen werden. Dieses Ablegen ist eine Lebensschule. Und ich glaube, eine Lektion, die wir vielleicht 100-fach lernen müssen, immer wieder ablegen. Immer wieder uns reinigen lassen. Immer wieder uns gefallen zu lassen, das war nicht in Ordnung. Weil wir durch Jesu Blut gereinigt sind, legen wir ab. Ohne ihn können wir nicht ablegen, aber bei und mit ihm dürfen wir alles ablegen. Und dieses Wunder der Erlösung, der Versöhnung mit dem Vater darf tatsächlich immer wieder zu uns sprechen, darf uns immer wieder Mut machen. Weil der Vater so ist, wie er ist, dürfen wir ablegen, weil wir ein Zutrauen haben zu ihm, weil wir wissen, er vergibt gerne. Das Zweite, was hier auch ein Imperativ ist in diesem Text für diese Menschen, die Jesus Christus gehören, da heißt es, und seid wie neubegierige Kinder begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch. Begierig sein ist das Zweite, nach dem Ablegen auch begierig sein. Starker Ausdruck, den Petrus hier verwendet. Begierig sein, sich nach etwas sehnen, danach lechzen wie ein Verdurstender nach Wasser, ein Verhungerter nach einem Stück Brot. Ernst Vater, den habe ich zweimal, einmal auf einer Freizeit, sehr persönlich und direkt, und einmal noch mal in Lachen so erleben dürfen, diesen langjährigen Leiter der Liebenzeller Mission. War ein interessanter Mann. Er hat ganz offen im Alter, fand ich sehr groß, auch gesagt, ich habe viel Fehler gemacht, als ich Missionsleiter war. Ich habe manchmal viel zu hart und falsch reagiert. War er schon über 80, als er das so ehrlich zugeben konnte. War groß, fand ich. Und er erzählt, als er in Kriegsgefangenschaft war, er kam wohl als 17-Jähriger durch ein Missverständnis nochmal in eine Kriegsgefangenschaft. Da war der Hunger riesengroß, sagte er, in den Lagern. Da war nicht viel, man hatte nicht viel zu essen. Und jetzt überlegt euch so ein 17-jähriger Kerl, der hat ja Hunger. Die können ja mehr essen wie ältere Menschen. Die haben ja richtig, die brauchen was. Und er hatte Riesenhunger und es war nichts da. Und dann sagt er, war ein älterer Mitgefangener. Und der gab ihm von seinem wenigen kargen Brot noch ab. Das hatte der Ernstvater nicht kapiert. Er hat gesagt, warum gibst du mir von deinem Brot? Zwingt dich doch niemand dazu. Du hast ja selbst nichts zum Knabbern. Da sagt er, weißt du, ich bin Christ und ich will dir damit ein Stück der Liebe Gottes zeigen. In einem Lager, wo nichts ist. Die hatten keine Verwandtschaft, war ein junger Mann und der hat Hunger, der hat Kohldampf. Und er hat ihm abgegeben von seinem Wenigen. Und Ernstvater sagte, ich war damals noch kein Christ, aber ich habe mir gesagt, wenn ich einmal Christ werde, will ich so einer werden. So einer, der tatsächlich auch glaubwürdig lebt. So einer wie dieser Mann. Begierig sein, wie ein Hungernder nach Brot, das hat mich daran erinnert. So begierig sollen wir sein nach der Nahrung, die uns die Güte Gottes schmecken lässt. Schmecket, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr. Diese Botschaft, die unsere hungrigen Seelen sättigt, unseren friedlosen Herzen Raum zu geben vermag, unser Leben in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hineinführt. Und dann habe ich gedacht, wie leicht gewöhnen wir uns an ein Leben, bei dem unser Herr uns begleiten, aber nicht bestimmen darf. An ein Leben, in dem Platz ist für Morgen, Abend und Tischgebet, aber wo das Herz nicht vor Gott ausgeschüttet wird. Wo man so die Gewohnheitsgebete hat, aber nicht wirklich im Gespräch ist mit Gott. Ich kann das von mir bekennen, in meinem Leben ist das immer mal wieder so, dass ich in eine Gewohnheit falle und gar nicht wirklich im Gespräch bin mit Gott. Ich kann das nur von mir sagen. Ein Leben, in dem an jedem Tag ein Abschnitt in der Bibel gelesen und bedacht wird, aber keine Konsequenzen für meine Lebensführung mehr erwachsen. Wir nuckeln lustlos an der Flasche, so könnte man sagen. Man hat sich so gewöhnt, zum Zeitvertreib und Einschlafen. Begierig ist das nichts. Seid begierig, lautet der zweite Imperativ in unserem Text. Begierig sein. Ach, wisst ihr, fand das schön, eben wie der Rainer das so gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, dass wir mit allem, auch in diesen Dingen, vor Gott treten dürfen im Gebet. Und wo uns das fehlt, dieser Hunger nach dem Wort oder die Liebe zum Herrn, wo wir merken, das lässt nach oder das ist lau, dann dürfen wir es ihm auch sagen. Wir dürfen sagen, Herr, weck doch wieder einen Hunger, dass ich wirklich nicht zufrieden bin mit einem Alltag, der dich nur an der Seite kennt, aber nicht in der Mitte. Wie aber kann das geschehen, dass Christus in die Mitte kommt, in meiner Mitte ist, nur dann, wenn ich zu ihm komme? Das ist das Dritte, eine Aufforderung. Kommt zu ihm. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen bei Gott, aber auserwählt, kostbar, lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Oft wird das Bild für die so wichtige Gemeinschaft unter uns Christen gebraucht. Das Bild von der glühenden Kohle, das kennt ihr alle, oder? Und wenn eine Kohle so alleine liegt, dann verglimmt sie schneller, wie wenn sie in einem Kohlenhaufen liegt. Das wird oft gebraucht, dieses Bild. Ein einzelnes Kohlestück verglüht bald. So müssen lebendige Steine andocken, aufbauen, gründen. Auf dem lebendigen Stein Jesus Christus. Christen müssen verbunden sein zuerst mit ihrem Herrn, mit Christus, dann auch mit den Geschwistern. Kommt als lebendige Steine zu dem lebendigen Stein. Hier ist tatsächlich der, auf den ein Leben aufbauen kann. Warum? Weil ich glaube, dass es im ganzen Universum keine Person gibt, die vertrauenswürdig und verlässlicher ist als Jesus Christus. Deswegen kann man auf ihn bauen. Auf diesen Stein kann man tatsächlich bauen. Er lügt uns nicht an. Dieser verachtete, verworfene, hingerichtete ist der vom Vater geehrte, geliebte, auferweckte. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde stirbt, um viel Frucht zu bringen. Erde fällt und stirbt. Niemand hat den Zwiespalt zwischen äußere Erscheinung und eigentlicher Wahrheit, die uns in Jesus Christus begegnet, jemals besser gesagt, so meine ich zumindest, als der Prophet Jesaja. Sagt von ihm, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. So war verworfen, sagt na so einer. Ist übrigens eine Sache, die nicht nur damals war, sondern bis heute gilt. Kommen noch drauf zu sprechen. Und dann sagt Jesaja, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen, zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Er wird Nachkommen sehen. Lebendige Steine. Das wünsche ich uns, dass wir ein Teil dieser lebendigen Steine sind. Und noch einmal die drei Punkte. Lebendige Steine legen alle Bosheit ab, sind begierig nach der lautenden Milch, nach der Nahrung, nach Gottes Wort, bauen mit ihrem Leben auf dem Auferstandenen, auf dem lebendigen Stein auf. Mein zweiter Punkt, der Stein, auf dem die Steine ruhen. In den Versen 6 bis 8 wird beschrieben, dass dieser Jesus Christus, von dem in der Schrift schon geschrieben ist, in Zion ein auserwählter und kostbarer Eckstein sein soll. Und wer an ihn glaubt, dass der nicht zu Schanden wird. Aber dass er auch denen, die nicht an ihn glauben, die ihn verwerfen, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses wird. Ein Fels des Ärgernisses. In Matthäus und in Lukas lesen wir das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen. Und da wird einer klug genannt, der die Worte Jesus hört und, ist hochinteressant, es steht dort, und zwar in beiden, der sie hört und sie tut. Und sie tut. Seid nicht nur Hörer des Wortes, seid auch Täter. Wenn das Wort nur eine Sache ist, wo wir jetzt heute Abend eine schöne Stunde haben oder vielleicht mittwochs einen schönen Wochengottesdienst oder auch eine gute stille Zeit, und was sagt, ach ja, war schön, war erbaulich heute Morgen wieder. Und es hat in meinem Leben keinen Raum. Es hat überhaupt keine Konsequenz für mein Handeln, für mein Tun. Ist es letztlich auf Sand gebaut. Wer sie tut, das bedeutet befolgt, gehorsam ist, sie nach danach richtet. Das wird auch hier in dem Text gesagt, wer ihnen gehorcht, wer ihnen gehorsam ist, diesen Worten. Dies bedeutet Nachfolge. Die Worte Jesu für sich ernst nehmen, ihnen Glauben schenken, damit umgehen. Jesus selbst will Herr sein und wird Herr genannt von der Gemeinde Kyrios, Regent, König, Herr. Das Wort, das Gott uns gibt, ist absolut vertrauenswürdig, verlässlich in allen Aussagen. In der Endzeitrede sagt Jesus in Matthäus 24, dass einmal Himmel und Erde vergehen werden. Es wird mal alles Sichtbare tatsächlich mal nicht mehr sein. Unvorstellbar für unseren Kopf, das kriegen wir nicht in die Birne. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, die stehen dann immer noch. Und die Zusagen Gottes für dein Leben stehen dann immer noch. Die gelten immer noch. Er hält sich immer noch dran. Er ist immer noch der Treue. Er hält auch dich dann immer noch. An Weihnachten erinnern wir uns an das Wunder, das Wort ward Fleisch, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wahrheit. Im Sohn Jesus Christus hat Gott zu uns geredet. Im Sohn hat sich der Vater gezeigt. Die Menschen aber haben ihn, den Sohn, den lebendigen Stein, den der Vater auserwählt und kostbar sieht, der vom Vater wohlgefällig ist, verworfen heißt es. Viele haben ihn verworfen, auf die Schutthalde geschmissen, auf den Todeshügel von Golgatha, auf diesem Hügel scheinbar entsorgt, sich dieses Christus entledigt. Er war und ist bis heute der religiösen Gesellschaft ein Ärgernis. Warum? Warum ist eigentlich dieser Christus, dieser gekreuzigte Christus, ein Ärgernis? Weil der religiöse Mensch immer, auf allerlei Art, aber immer sich selbst erlösen will. Er will nicht, dass ein anderer für ihn bezahlt. Er will nicht als Bittsteller, als Bettler dastehen. Was Luther sagt, am Ende hat er es wohl auf ein Zettelchen getrieben, wir sind Bettler auf dieser Erde, das ist wahrlich wahr. Wilhelm Busch sagt, am Kreuz, da scheiden sich die Geister. Ein einziges Ärgernis ist dieser Christus für viele Menschen. Jesaja prophezeit den Männern Jerusalems, die einen Bund mit dem Tod schließen und mit dem Scheol, mit dem Totenreich einen Vertrag machen, einen gewaltigen Gegenpol. Er sagt in 28,16, das ist ein Stück dieses Ecksteins Erklärung, dieser Eckstein-Geschichte, darum so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, also ein Fundament, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Das sagt Jesaja. Zu denen, die mit Tod und Sheol Bündnisse machen, sagt er, Gott hat einen Gegenpol. Er legt einen Grundstein, ein Fundament und einen Eckstein. Was ist das Fundament eines Hauses? Leute, die Basis für alles. Wir haben das erlebt. Mein Sohnemann hat sich ein Häuslein gekauft, nicht so weit weg von hier. Und als der erste massive Regen kam, vor 2-3 Jahren, war es ein riesiger Schlagregen, auf einmal hatten wir Wasser in der Hütte. Wisst ihr, das war nicht richtig abgedichtet. Der Keller und das Fundament, das war nicht ordentlich gemacht. Wisst ihr, wir haben das ganze Haus umbuddelt. Wir haben das ganze Haus umbuddelt. Das ist eine mühselige Arbeit, bis du auf der Sohle bist unten. Und dann musst du wirklich mit so Teerzeug da drüber gehen und dann noch Platten dagegen stellen. Das ist eine Drecksarbeit. Aber nur so geht's, dass die Hütte wieder trocken wird. Wenn das Fundament nicht stimmt, habe ich immer Ärger. Ach, ihr Lieben, das war jetzt nicht auch, aber ihr kennt das auch, ihr könnt es jetzt einfach abnicken, es ist wahr, oder? Wenn das Fundament nicht stimmt, dann kann ich drauf bauen, die ist das schönste Schloss. Es taugt nicht. Es taugt nicht. Der Grundstein und der Eckstein. Der Eckstein, an dem richtet sich alles aus. Das sind die Richtungen, die Orientierung vorgegeben. Wer glaubt, wird nicht ängstlich ein. Paulus erklärt uns im Korintherbrief sehr schön, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich glaube, jeder, der wirklich Jesus kennt, kann sagen, ohne ihn kann ich eigentlich nicht mehr leben. Ich kann ohne Christus nicht mehr leben. Er ist das Fundament meines Lebens und meines Herzens, meines ganzen Wesens. Jesus selbst legt diese Ecksteinstelle in Matthäus 21 auf sich aus. Das ist nach den Weingärtnern. Und er fragt dann diese Pharisäer und Schriftgelehrten, habt ihr es nicht gelesen, dass das steht von dem Eckstein, dass er verworfen wird? Und was machen die? Die ärgern sich an ihm, weil sie merken, er münzt es auf sie. Das fromme Volk wollte gar nicht diesen Christus. Er war ihnen gar nicht gelegen gekommen. Er hat gar nicht gepasst in ihre Theologie und Philosophie, so wie auch heute Christus nicht in die moderne Theologie passt. Er passt nicht hinein. Man hat gar keinen Platz für ihn. Und wir, die wir an diesen Christus glauben und sein Wort ernst nehmen, wir werden von diesen modernen Theologen, glaubt mir's, wir werden belächelt. Aber das müssen wir aushalten. Dann ist das so. Dann werden wir belächelt als naive, kindliche Menschen, die nicht weiter denken können und gar nicht wissenschaftlich denken können. So werden wir dargestellt. Bis zum heutigen Tag gibt es dieses Ärgernis des Kreuzes, dieses Ärgernis über einen Gott, der für uns Mensch wurde, um die Sühnung, die Bezahlung, das Lösgeld auszurichten für uns Menschenkinder. Für den, der glaubt, ist das Kreuzesgeschehen zum Heil, das Blut zur Reinigung und die Auferstehung zur lebendigen Hoffnung. Für den, der sich selbst erlösen möchte, ist es ein Fluchholz, eine Lächerlichkeit, ein einziges großes Ärgernis, eine Geschichte des Todes. Mein dritter Punkt. Lebendige Steine bleiben nicht stumm und tatenlos. In den Versen 5b, da heißt es, dass wir auferbaut werden zu einem geistlichen Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Wohl annehmbar durch Jesus Christus. In den Versen 9 und 10 heißt es, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königlich Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum, das passt manchen nicht, was jetzt hier steht, zum Besitztum. Wisst ihr, wenn einer Lösegeld zahlt für einen anderen, dann hat er ihn freigekauft, aber dann gehöre ich ihm auch. Dann gehöre ich ihm auch. Ich weiß noch, es ist schon viele Jahre her, eine Bibelstunde, und ich habe dort gesagt, wir sind Diener, ja, sogar Sklaven Christi, wir gehören ihm ganz. Und dann sagten die Leute, also ein paar Leute, nicht alle, ein paar Leute in der Bibel, ja, das möchte ich nicht sein, das geht mir zu weit. Ich möchte nicht so, dass ich da, das nicht. Ja, wir gehören diesem Gott mit Haut und Haar oder gar nicht. Im Alten Testament gab es ein Volk unter den Völkern, das Gott dem Abraham versprach, in einer Verheißung und in der Sklavenzeit in Ägypten heranwachsen ließ. Das Volk der Erwählung Gottes war und ist Israel. Der Erwählungsgrund, der tiefste Erwählungsgrund in 5. Mose 7 ist die Liebe Gottes. Ist die Liebe Gottes zu diesem Volk. Das ist bis heute so. Der tiefste Erwählungsgrund auch zu allen Menschen ist die Liebe Gottes zu uns. Ganz deutlich zeigt Paulus im Römerbrief, dass Gott zu seinem Wort der Erwählung Israels steht. Das heißt, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Was ist aber geschehen? In diesem Geschehen, dass das Volk als Ganzes Jesus Christus als Messias abgelehnt hat. Es heißt in Apostelgeschichte 13, sie haben sich selbst nicht würdig erachtet des ewigen Lebens. Das ist eine Erfüllung einer alttestamentlichen Prophetie letztlich. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes und zum Licht der Nationen. Das ist das, was Simeon sieht, als er den gut 40 Tage alten Säugling auf dem Arm hat. Wo er sagt, jetzt haben meine Augen dein Heil gesehen. Das heißt einmal die Hoffnung Israels, aber auch das Licht der Nationen. Das sagt Simeon genauso. Weil sie sich selbst nicht würdig erachtet haben, geht das Licht der Welt, nach Johannes 8,12, aus zu den Nationen. Jesus wird zum Heil bis an die Enden der Erde. Das heißt, der Kreis öffnet sich. Es ist nicht nur, in Israel gab es auch Gläubige. Die sind natürlich gerettet. Die gehören Jesus Christus. Bis heute gibt es Menschen, die Israeliten sind, also zu dem Volk Israel gehören und an den Messias glauben. Die gehören zur Gemeinde, ganz klar. Aber das Licht der Nation, das heißt, es hat sich geöffnet zu den Heiden hin, zu den Heidenvölkern, zu uns. Bis an die Enden der Erde. Apostelgeschichte 13, 27. Paulus, der Völkerapostel, aber auch Petrus, Johannes, erleben in dieser Anfangszeit dieses Geschehen, erleben damit nicht die Verwerfung Israels, sondern den Aufbruch der Zwischenwand, der Umzäunung, wie es Paulus im Epheserbrief ausspricht. Die Tür ist offen für die Menschen aller Völker dieser Erde, natürlich auch für Israeliten und für alle anderen auch. Wer durch diese Tür geht, die Erlösung durch Jesus Christus findet, der gehört dazu. Jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die einst fern war, durch das Blut, wieder das Blut des Christus, nahe geworden. Er ist unser Friede. Also von diesem auserwählten Geschlecht, diesem königlichen Priestertum, einer heiligen Nation aus den Nationen, einem heiligen Volk aus den Völkern, das Eigentum, Besitztum Gottes ist, wird hier gesprochen. Wir sind erkauft. Dieses Volk, das einst ein Nichtvolk war, von diesem Volk spricht Petrus jetzt. Ich finde eine sehr interessante Stelle dazu im Lied des Mose. Ich habe das vor Jahren einmal gelesen, da wurde mir klar, das gehört genau hierhin, meine ich zumindest. 5. Mose 32. Das ist am Ende des Lebens von Mose. Da singt er ein Lied und es ist eigentlich die Prophetie über dieses Volk. Und da heißt es im 21. Vers, im 32. Kapitel, sie, also Israel, haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott. Die Götzen wurden auch Nichtse genannt. nicht Gott. Nichts, sie können nichts. Sie haben kein Ohr zum Hören, sie haben keine Hand zum Helfen, sie haben keine Füße zum Gehen, sie können nicht mitleiden, sie können nicht sehen. Götzen sind tot, sind nichts. Sie haben mich durch einen Nicht-Gott gekränkt, durch ihre Nichtigkeiten. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nicht-Volk. Durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Durch ein Nicht-Volk. Durch ein Volk, das noch nicht ist. Und Jesus wird Nachkommen sehen, sagt Jesaja, wir hören es auch im Psalm, Psalm 22 zum Beispiel. Wenn er stirbt, wird er Nachkommen sehen. Das ist die Gemeinde. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch ein Nicht-Volk. Ich will sie zur Eifersucht reizen durch ein Nicht-Volk. Israel war im alten Bund gesetzt als ein Zeugnis für die Heidenvölker ringsumher. Hier sollten die Heidenvölker das Handeln Gottes sehen und dieses Handeln ist bis zum heutigen Tag, auch mit diesem Volk, ein wundersames Handeln. Israel ist nicht verworfen, hat Verheißung und hat Zukunft bei Gott, ohne Frage. Wir werden noch staunen, was Gott hier alles tut. Nun ist aber auch das Volk Gottes des neuen Bundes, des Bundes des Leibes und Blutes Jesu Christi, zu einer Aufgabe berufen und nicht zum Selbstzweck, zur Eigenerlösung. Manchmal hat man den Eindruck, Christen sind erlöst zur Eigenerlösung. Ja, ich bin ja im Himmel, für mich ist alles in Ordnung. Das ist nicht unser Auftrag. Es heißt, wir sollen die Tugenden oder Luther was jetzt die Machttaten, die Art, das Wesen Gottes und sein Handeln, die uns in Jesus so deutlich vorgestellt sind, weitersagen, davon zeugen. In der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, da heißt es, wir sollen Zeugen sein. Von was kann ich zeugen? Von was konnte Johannes der Apostel zeugen, wenn er den Johannesbrief schrieb? Genau, Johannes sagt, wir sagen euch keine Märchen. Wir haben ihn gesehen, wir sind ja mit ihm gegangen, wir haben ihn erlebt. Wir zeugen euch als lebendige Zeugen von diesem Gott. Wir haben ihn als Auferstandenen gesehen. Wir lügen euch nicht an. So wird es uns ja dargestellt. Die moderne Theologie kennt die Auferstehung nicht. Dann wären das alles Lügner. Und wir, können wir Paulus zitieren, wir wären die betrogensten aller Leute, wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat. Nein, Christus ist auferstanden. Und wir können auch nur zeugen von dem, was wir im Herzen tragen, dessen wir gewiss sind. Ich kann ja nicht zu einem Gericht gehen, Roman, wenn du jetzt zum Gericht eingeladen bist, Verkehrsunfall. Und die sagen, ja, sagen Sie mal, wie war das mit dem Verkehrsunfall? Und du sagst, oh, da weiß ich gar nichts drüber. Da bin ich gar nicht so involviert in das Geschehen. Ich habe da eigentlich nichts mitbekommen. Sie sind doch zum Zeugen geladen. Entschuldigung, da machst du ein Missverständnis sein. Da bin ich verkehrt in dieser Verhandlung. Ja? Ein Zeuge kann nur einer sein, der auch was zu bezeugen hat, der eine Gewissheit im Herzen trägt. Und das ist etwas, das uns Gottes Geist in unser Herz hineinlegt. Dass wir gewiss sein dürfen, dass es wahr ist, was Gott zu uns spricht. Dass sein Wort uns nicht anlügt, nicht trügt. Von diesem Gott dürfen wir sagen. Wir dürfen sagen, wie es gewesen ist, als wir erkannt haben, dass er für mich gestorben ist. Als ich gemerkt habe, wie diese Last der Schuld mir wirklich vom Herzen gegangen ist. Wie ich frei geworden bin, das kann ich doch bezeugen als Christ. Das ist doch eine Wahrheit. Ich kann bezeugen, wie ich mit ihm reden kann und wie er mit mir spricht. Ich kann bezeugen, wie er in meinem Leben lebendig ist. Ja, wir sollen zeugen von der Vergebung der Schuld, von der Gemeinschaft mit Gott. Und wir sollen barmherzig sein mit denen, die es noch nicht wissen, nicht erkannt haben, nicht richterlich aburteilend, sondern priesterlich eintretend für eine Welt, die ohne Jesus tatsächlich hoffnungslos verloren ist. Hoffnungslos verloren. Der aber auch die Einladung gilt, wie beim verlorenen Sohn, wie beim Hochzeitsmahl. Die Einladung gilt. Mögen wir als Einzelne und als Gemeinde ein Brief sein für die Menschen um uns her. So drückt's Paulus im Korintherbrief aus. Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Das wünsche ich uns als Einzelne und als Gemeinde und Gemeinschaft hier in Meckenheim, aber auch als Gemeinde Gottes, als Leib Christi in dieser Welt, dass wir das sind, dass man an uns etwas ablesen kann von dem lebendigen Gott. Amen. Mal stille sein und beten, wer kann, darf dazu aufstehen. Ach, lieber Herr, dass du in unser Leben sprechen kannst, in unser Herz, das ist ein Wunder. Wir können es nicht machen. Wir würden es manchmal gerne können. Wir würden manchmal gerne anderen Menschen das, was uns so wichtig ist und so wichtig geworden ist und unser Leben ausmacht, gerne auch so lieb machen. Manchmal finden wir auch nicht den richtigen Ton und die richtigen Worte. Und manchmal finden wir einfach keinen Zugang. Einfach keinen Zugang zum Herzen. Du aber bist der Gott, zu dem wir kommen dürfen und den wir bitten dürfen um deinen Schlüssel für das Herz eines jeden Menschen, wo du uns jemand auf das Herz legst, dass wir für ihn beten dürfen, eintreten dürfen, priesterlich, fürbittend, liebevoll, suchend, so wie du in deinem Wesen warst, der du ausgegangen bist, das Verlorene zu suchen, das Kranke gesund zu machen, dem Sünder Vergebung zuzusprechen. Ach, lieber Herr, schenk uns dieses Wesen, diese Art, diese Barmherzigkeit, weil uns doch auch Barmherzigkeit von dir widerfahren ist. Lass uns nicht klein aufrechnen, sondern schenk uns ein weites Herz und ein klares Wort, beides zusammen, Herr. Fällt uns schwer. Aber du möchtest, dass wir als deine Kinder Zeugen sind in dieser Welt. Und das möchten wir auch gerne sein. Wir danken dir, dass du uns berufen hast zur Kindschaft und zur Zeugenschaft. Schenk, dass wir mutig sind zu sprechen, wo wir sprechen sollen. Und dass wir mutig sind zu schweigen, wo wir besser ruhig sind. Hilf uns abzulegen alle Bosheit. Und dir, dem lebendigen Stein, immer näher zu kommen, Tag um Tag in unserem Leben. Dank dir, dass wir zu dir reden dürfen, wie ein Kind zum Vater reden darf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld. Und wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, das nächste Lied ist Fürchte dich nicht im Gemeinschaftsliederbuch 385. 385, Fürchte dich nicht.
Fürchte dich nicht, denn du bist.
Ja, wir heben uns noch unter den Segen des lebendigen Gottes. Es segne dich Gott, der Vater. Er sei der Raum, in dem du lebst. Es segne dich Jesus Christus, der Sohn. Er sei der Weg, auf dem du gehst. Es segne dich Gott, der Heilige Geist. Er sei das Licht, das dich zur Wahrheit weist. Amen. Amen. Wir hören noch auf ein Nachspiel.